Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lohweg, guten Tag. Frauengeld in Frauenhand, das ist einer der Wahlsprüche des Kölner Beginenhofs. Hier leben Frauen selbstbestimmt und ohne Männer in einer Gemeinschaft. Wie das genau funktioniert, dazu heute mehr bei uns in unserer Sommerreihe über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur. Außerdem berichten wir von den ersten Tagen des Tanz im August, einem Festival im Berliner Hebbel am Ufer. Und wir berichten davon, warum Denkmalpflege so wichtig ist und Gebäude mehr sind als ein paar hübsch aufeinander geschichtete Steine. Auch Häuser haben eine Seele, sind Spiegel einer Epoche und Sinnbild von gesellschaftlichen Strömungen. Doch obwohl all dies bekannt ist, wird der Denkmalschutz inzwischen ähnlich stiefmütterlich behandelt wie der Klimaschutz. Beide kann man wohl unter der Rubrik hübsch, aber nicht zwingend einordnen. Allein in den letzten 2 Jahren sind mehr als 1000 Gebäude abgerissen worden, die bei genauerer Betrachtung durchaus erhaltenswert wären, meinen Denkmalschützer. Wie wenig erfreulich die Lage des Denkmalschutzes in Deutschland ist, belegt das heute vorgestellte Schwarzbuch. Was es beinhaltet, Claudia van Laak weiß mehr.
1899 gebaut, 2025 abgerissen. Die Villa des Baumeisters Reinhold Ulrich im sächsischen Glauchau. Sie stand jahrzehntelang leer, verfiel zusehends, wurde dann für 40.000 Euro an die Diakonie verkauft. Dieser kirchliche Sozialverband ließ die Villa abreißen, mit Genehmigung des Denkmalamtes. Und so ging ein kulturhistorisches Denkmal, identitätsstiftend für die sächsische Kleinstadt Glauchau, unwiederbringlich verloren. Genau wie mindestens 1076 weitere Denkmale in den letzten 2 Jahren. So ist es im Schwarzbuch Denkmalpflege dokumentiert. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Für mich ist es überhaupt ein Skandal, dass ein gesellschaftlich geschützter Gegenstand verloren gehen kann. Das kann ich nicht verstehen. Der zweite Skandal ist, dass die Gesetze, die eigentlich schützen, überhaupt nicht gelebt und durchgeführt werden. Und der dritte Skandal ist, dass gerade die öffentliche Hand ganz vorne weg ist, dabei Denkmale zu vernachlässigen und zu zerstören.
Stichwort hier die Deutsche Bahn, bundesweit einer der größten Denkmaleigentümer, was kaum jemand weiß. Das Schwarzbuch dokumentiert eine lange Liste von bedrohten Bahnhöfen, Stellwerken und Bahnbrücken. Stiftungsvorstand Skudelny kritisiert:
Wir als Gesellschaft bürden privaten Einzelmitgliedern der Gesellschaft etwas auf, weil es uns wertvoll ist. Das ist ja legitim und in Ordnung. Aber da, wo es eben von der Politik als gemeinschaftliches Eigentum gesehen wird, zieht man sich zurück.
Die Stiftung Denkmalschutz bedauert, dass keine bundesweite Datenbank existiert, die alle Denkmale, es sind etwa 1 Million, dokumentiert und ihren Zustand beschreibt und bewertet. Denn Denkmalschutz ist Ländersache. Mit dem heute vorgelegten Schwarzbuch versucht die Stiftung, diese Lücke wenigstens zum Teil zu füllen. Deutschland verliere jeden Tag 1 bis 2 Denkmale, sagt Steffen Skudelny.
Ich glaube, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist. Es werden viele Denkmale vor dem Abriss noch schnell aus der Unterschutzstellung herausgenommen und dadurch dann nicht mitgezählt als verlorenes Denkmal, sondern dann ist es eben ein ganz normaler Abriss.
Der in mehrfacher Hinsicht eine Leerstelle hinterlässt, sagt die Stiftung. Denn Denkmale hätten neben einer ästhetischen eben auch eine kulturgeschichtliche, eine städtebauliche und identitätsstiftende Bedeutung. Doch angesichts zunehmend leerer öffentlicher Kassen sowie Wohnungsnot in Großstädten und Ballungsräumen wird der Denkmalschutz zunehmend zum Investitionshemmnis erklärt. Die Bundesregierung will das Baugesetzbuch überarbeiten und den Wohnungsbau zum überragenden öffentlichen Interesse erklären. Denkmal und Naturschutz hätten das Nachsehen, sollte das Gesetz so vom Bundestag verabschiedet werden, moniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.
Das kann ich nicht verstehen, so schlecht geht's uns nicht. Und ich würde mir wünschen, dass da doch genau die gegenteilige Entwicklung ist, dass man das, was einem geschenkt wird und was eine wertvolle Ressource ist, historisch und materiell, in die Zukunft getragen wird.
Sagt Denkmalpflege-Stiftungsvorstand Steffen Skudelny im Beitrag von Claudia van Laak.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Die Frauen im Kölner Beginenhof, die sehen sich nicht unbedingt als Rudeltiere, sondern eher als Solitäre mit Gemeinschaftssinn. Sie sind Teil einer Gemeinschaft, die seit Beginn der 2000er Jahre besteht. Damals haben die Frauen ein Grundstück in Köln erworben, um dort einen Beginenhof zu bauen. 27 Wohnungen sind so entstanden. Eine Anlage, in der Frauen gemeinsam wohnen, Männer außen vor bleiben. Beginen haben eine lange Tradition, gehen zurück bis ins 13. Jahrhundert und waren zunächst im belgischen Flandern zu finden, aber ziemlich schnell auch in Deutschland. Ein frühes Zentrum war Köln, Beginenhöfe. Die sind übrigens keine Klöster. Die Frauen müssen kein Gelübde ablegen, um zusammen in eigenen Wohnungen zu leben. Wie die Gemeinschaft funktioniert, darüber habe ich vor der Sendung mit Angelika Klisch gesprochen, die schon lange auf dem Kölner Beginenhof wohnt. Und ich habe sie zunächst gefragt, der Beginenhof, der verbindet ja zwei scheinbare Gegensätze. Die eigene Wohnung als Rückzugsort und die Gemeinschaft direkt vor der Tür. Wie funktioniert das Verhältnis im Alltag? Gibt es gemeinschaftliche Aufgaben?
Es gibt insofern gemeinschaftliche Aufgaben, immer von verschiedenen Frauen zusammen. Und wir haben einmal im Monat einen sogenannten Jour fix. Und dann hat sich so zur Tradition entwickelt, dass auch gerne, wenn jemand Geburtstag hat, alle gratulieren in irgendeiner Form und dann auch später gemeinsam gefeiert wird. Darüber hinaus bietet natürlich der Beginen Köln e.V., das ist der Verein, aus dem dieses Wohnprojekt hervorgegangen ist, die Plattform für Begegnungen miteinander durch Veranstaltungen, Kurse und zum Beispiel einmal im Monat ein gemeinsames Frühstück für Interessentinnen, Frauen, Beginen.
Das heißt, da können dann auch Frauen von außen kommen, um sich dieses ganze Konzept mal anzugucken.
Genau. Wir kriegen relativ viele Anfragen von Wohnungssuchenden und wir bitten sie immer erstmal auch zum Frühstück zu kommen, weil wir von der Genossenschaft aus nur 2 oder 3 Infotage im Jahr haben.
Wie haben Sie eigentlich den Beginenhof damals geplant? Getreu den historischen Vorgaben, haben Sie sich daran orientiert oder ist dieses ganze Gelände völlig neu entstanden, ohne historische Bezüge?
Die alten Höfe waren ja meist Vierkanthöfe oder Einzelgebäude. Wir haben jetzt diesen Hof auch als offen geplant. Der hat so eine F-Form. Also es gibt einen Frontriegel an der Straße und dann gibt es noch 2 weitere Riegel, die im Grunde genommen dadurch die Möglichkeit bieten, so Innenhöfe anzudeuten. Und dort finden auch unterschiedliche Aktivitäten statt.
Und welche Rolle spielt noch die Religion? Die spielt ja in früheren Zeiten durchaus eine sehr große Rolle, auch wenn die Beginenhöfe keine Klöster waren.
Genau. Im Mittelalter gab es ja nichts anderes als die katholische Religion und damit verbunden dann den Eintritt ins Kloster. Viele Mittelalterbeginen hatten entweder nicht die finanziellen Mittel oder auch wollten vorsätzlich nicht ins Kloster. Aber sie unterstanden alle der katholischen Kirche. Hier in der Neuzeit ist es jetzt natürlich ganz anders. Also wir haben hier im Beginenhof alle Arten von Religionen vertreten, katholisch, evangelisch, buddhistisch, Atheismus lebt auch hier. Es ist eine Vielfalt, also diese religiöse Ausrichtung soll und darf nicht mehr einschränken.
Blicken wir aber noch mal ein bisschen anders in die Historie. Da gelten Beginen ja als frühe Form selbstbestimmten Lebens für Frauen. Einige Frauen, die dort gelebt haben, waren vermögend, andere haben gearbeitet, viele waren sehr gebildet. Es war durchaus ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Wie viel davon findet sich im heutigen Beginenhof wieder? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube, diesen Querschnitt finden wir auch heute noch hier. Es ist so, dass wir zum Beispiel absichtlich 3 unterschiedliche Wohnmodelle haben, hier im eigenen Haus. Und zwar gibt es sogenannte geförderte Wohnungen, das sind die mit Wohnberechtigungsschein. Dann gibt es frei finanzierte Mietwohnungen und dann gibt es sogenannte Dauerwohnrechte nach Wohnungseigentümergesetz. Das sind Wohnungen mit eigenem Grundbucheintrag. Also es gibt keine Unterschiede zwischen den Frauen. Wir machen keine Unterschiede zwischen den Frauen, egal ob arm, reich. Da sind wir bisher ganz gut mitgefahren.
Aber trotzdem wird es ja wahrscheinlich Kriterien geben, nehme ich jetzt mal an, nach denen Sie die Frauen auswählen, die einziehen dürfen. Also muss man bestimmte Qualifikationen, Fähigkeiten mitbringen, damit Sie sagen, das ist eine Frau, die passt gut in unsere Gemeinschaft.
Also an diesen Kriterien arbeiten wir immer wieder und es gibt so etwas. Also die Frauen, die hier einziehen wollen, müssen selbstbestimmt leben können. Wir sind zum Beispiel kein Betreuungsheim oder so, weil wir kriegen relativ viele Anfragen dann, oh, meine Mutter ist jetzt 80 und braucht ein betreutes Wohnen. Das geht nicht hier. Und es kommt dazu, wir sind ja selbstverwaltet. Es müssen auch immer irgendwelche Gremien besetzt werden. Aufsichtsrat und Vorstand.
Das heißt, wenn man sich mit Wirtschaftsdingen gut auskennt, hat man schon mal einen Vorteil.
Ja, also ja, sage ich jetzt mal. Weil sonst kann das Projekt nicht weiterleben irgendwann. Und das wollen wir nicht. Also da sind wir auch gerade dabei zu gucken, wie kriegen wir das denn hin, dass es auch langfristig überleben kann.
Beginn haben ja schon im Mittelalter Lebensformen entwickelt, die Frauen eine gewisse Unabhängigkeit gegeben haben von Ehe, vom Klosterleben und gelten immer so ein bisschen ja auch als frühe Form des Feminismus. Würden Sie sagen, der Kölner Beginnhof mit diesem eigenen, mit der Genossenschaft und allem drumherum, ist das gelebter Feminismus oder geht das zu weit?
Es geht, glaube ich, ein bisschen weit. Also der Verein hat Feminismus auf der Fahne. Und ich meine, es ist ja auch so, dadurch, dass hier keine Männer wohnen dürfen, ist es ja auch so was Exklusives, sage ich mal. Also was natürlich auch Frauen stärkt und ihnen Schutzraum gibt. Und vor allen Dingen auch stärkt, weil dieser Hof jetzt schon seit 15 Jahren in Frauenhand betrieben wird. Also es geht immer darum, wie können wir unsere Stärken auch entfalten und entwickeln. Also wenn Sie das mit Feminismus bezeichnen, dann bin ich ganz auf Ihrer Seite.
Gemeinschaft ist natürlich schön, macht aber Arbeit, wie Sie ja schon andeuten, und kann manchmal auch sehr anstrengend sein. Also wie schwierig ist das, das Verhältnis tatsächlich auszutarieren, vielleicht auch für Sie selber zwischen dieser Gemeinschaft und dem Bedürfnis nach Individualität?
Dadurch, dass jede Frau ihre eigene Wohnung hier hat und wir gelernt haben, dass man auch durchaus dort mal alleine sein darf, ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen. Also wir können das so stehen lassen, wenn eine Frau das Bedürfnis hat, mal alleine zu sein, nicht nur einen Tag, sondern auch vielleicht 3 oder 5, dann ist das möglich, ohne jetzt gestört zu werden, ohne sofort in Panik zu verfallen, oh, ist was mit dir oder sonst irgendwie. Das haben wir einfach gelernt, dass wir das stehen lassen können.
Und es gibt auch keinen Ärger, so wie früher, können sich vielleicht noch manche dran erinnern, zu Studentinnenzeiten. Wer macht welche Räumlichkeiten sauber? Wer kümmert sich um was? Ist das immer alles in trauter Harmonie?
Also das ist ja mittlerweile auch gut organisiert. Wir brauchen also nur uns um die eigene Wohnung zu kümmern. Wer das kann, macht seine eigene Wohnung sauber. Zum Beispiel Gartenarbeit ist unsere Verbindung auch. Da gibt es viele Frauen, die im Garten irgendwas mitgestalten, mitmachen und ihr kleines Stückchen haben, wo sie sich darum kümmern, wo sie sagen, ach, das ist für mich überschaubar, das geht. Also insofern, es gibt immer diese Überschneidung, aber es gibt auch diese Rückzugsmöglichkeit.
Würden Sie denn sagen, Frau Klisch, also in einer Gesellschaft, die sich so zunehmend individualisiert, sind Beginenhöfe vielleicht einfach ein Gegenmodell zur Vereinzelung, also wo man sagen kann, hier wird Gemeinschaft gelebt, ohne dass man die Individualität komplett aufgeben muss?
Das auf jeden Fall. Also das würde ich auch auf jeden Fall 3-mal unterstreichen. Aber es ist eben ein Lernprozess. Wir hatten das auf die Fahne geschrieben, Beginenhof, gemeinsam leben. Und das ist für jede Frau anders, dieses Leben, und gestaltet sich teilweise auch anders. Und dann muss man halt gucken, also was geht nicht.
Und Sie sind vermutlich nicht immer alle bei allem einer Meinung, oder?
Ja, stimmt. Das stimmt, aber dann auch das ist möglich, dass man nicht immer einer Meinung ist. Dann müssen wir gucken, okay, also wo gibt es noch Schnittstellen oder Punkte, wo wir noch was schärfen müssen, was wird noch gebraucht, wie viele Informationen haben wir gegeben, was fehlt noch. Und dann wird es eben so lange bewegt, bis Frauen auch damit sagen, okay, das verstehe ich jetzt. Muss auch akzeptiert werden können. Es können nicht alle einer Meinung sein. Das geht gar nicht.
Ja, geht nicht. Gelebte Demokratie auf dem Beginenhof in Köln für Rudeltiere und Solitäre. Darüber habe ich gesprochen mit dem Vorstandsmitglied Angelika Klisch. Wilde Federn auf dem Kopf, strenge, eng anliegende weiße Anzüge oder charismatische Streifen auf den Wangen sowie simple T-Shirts als Outfit. Die Kostüme, die Ästhetik, sind beim Festival Tanz im August in Berlin so vielfältig wie die Kompanien, die auftreten. Seit fast 40 Jahren findet das wichtige Festival für zeitgenössischen Tanz im Hebbel am Ufer statt. Internationale Kompanien und Berliner Künstlerinnen zeigen neue Arbeiten, zahlreiche deutsche und internationale Premieren. Die Bandbreite der Tanzästhetiken ist ebenso breit gefächert wie die gesellschaftspolitischen Fragen, die verhandelt werden. Elisabeth Nehring hat die Produktionen am Eröffnungswochenende gesehen, die auch akustisch das ein oder andere Störgeräusch erzeugt haben.
Sie rennen auf der Stelle, hüpfen, schleudern die Beine in die Luft, biegen die Oberkörper, setzen an zum Sprung, schwenken Fähnchen, schütteln sich bis zum Umfallen, essen Pizza, während sie tanzen. Unermüdlich treibt es die drei Tänzerinnen auf der Bühne weiter, immer weiter. This is nothing like the Great Depression, nothing great about this sadness, a microdosing of madness. It's the end of the amusement phase, heißt das Trio der griechischen Choreografin Kara Kotsali. Sie beschwört hier nicht nur den Niedergang der Unterhaltungskultur, sondern torpediert zugleich jede lineare Zeitvorstellung. Alles geht durcheinander, im Tanz und in der Sprache. Bewegungsfetzen aus dem klassischen, modernen und zeitgenössischen Tanz wechseln in Windeseile ab mit Sequenzen aus Sport-, Show- und Revue-Tänzen. Die Geburtsdaten der Tänzerinnen und die ihrer Väter erscheinen als Projektionen auf einer Leinwand, ebenso wie Jahreszahlen von Katastrophen und Kriegen, individuelle Gefühle und kollektive Ängste. Die Leere, die sich angesichts der Fülle unzusammenhängender Informationen einstellt, kennt man vom Scrollen durch Social Media. Es geht vom Rockkonzert zum Kindergeburtstag zum Genozid, von der klassischen Hebefigur über das Schütteln zum plötzlichen Stillstand. Und dann wieder weiter. Wir können den drei fabelhaften Tänzerinnen nur dabei zusehen, wie sie sich auspowern und dennoch nicht aufgeben. Erschöpfung durch physischen, emotionalen und mentalen Dauereinsatz zieht sich als Motiv durch einige Arbeiten dieses Tanz im August Eröffnungswochenendes. So auch in Tropicana, einer Produktion, die aus der Zusammenarbeit der kubanischen Malpaso Dance Company mit den ChoreografInnen Johanna Tischkau, Jeremy Nett und Sofio Kiko entstanden ist. In Tropicana sehen wir erschöpfte Tänzerinnen. Auch hier wird die Unterhaltungskultur ins Visier genommen. Der berühmte Nachtclub Tropicana in Havanna ist inzwischen ganz schön in die Jahre gekommen und zur Touristenfalle geworden. Und nicht nur das, denn hier stecken auch die TänzerInnen fest, in den immer gleichen exotistischen Klischees aus Salsa, Rumba, Mambo, Cha-Cha-Cha und Lächeln, Lächeln, Lächeln. Tropicana zeigt die Langeweile, aber auch die Befreiung der TänzerInnen daraus, ganz ohne Anklage und dennoch als eher gebremst wirkende Performance. Vor der Eröffnung des Festivals mit Tropicana hielt Annemie van Ackere, die Intendantin des HAU, eine Rede, die mit einem langen Zitat der türkischen Exilautorin Ece Temelkuran begann. Temelkuran schreibt in ihrem Buch Nation of Strangers über die Erfahrungen des Exils, nicht gänzlich hoffnungslos, aber in sehr melancholischem Grundton. Alles Schöne trägt den zukünftigen Verlust in sich, ist einer der Sätze, die daraus hängen bleiben. Damit arbeitete das Berliner Tanzfestival die Krisenhaftigkeit der Gegenwart stärker heraus als zum Beispiel das Kampnagel-Sommerfestival in Hamburg, das eine Woche zuvor vergleichsweise kraftvoll und optimistisch eröffnet worden war. Allerdings eben auch mit einem anwesenden und höchst engagierten Kultursenator Carsten Broster. In Berlin dagegen war erstmalig in all den Jahren überhaupt kein Vertreter und keine Vertreterin des Senats gekommen, was man fast symbolisch verstehen kann für eine Stadt, die viele Kulturschaffende gerade im Abschwung erleben. Vor diesem Hintergrund erscheint es umso wirksamer und imposanter, wenn KünstlerInnen aus Pessimismus Energien generieren. Fucking Future heißt die jüngste Arbeit von Marco da Silva Ferreira, in der er 8 TänzerInnen in Kettenhemden und dauertanzend auftreten lässt. In einer rabiat durchexerzierten Choreografie wechseln sie von roboterhaften zu weichen, fließenden Bewegungen, lassen Köpfe kreisen und Schulterblätter rotieren, ohne Stopp, ohne Pause und immer synchron. Dass es choreografisch und musikalisch dabei nicht so anspruchsvoll zugeht wie in Ferreras Vorgängerstück Carcassa, geschenkt. Die von den TänzerInnen produzierte und gehaltene Energie wird vom Publikum mit großem Jubel und Begeisterung aufgenommen. Für dessen Sehnsucht nach starken, immersiven Erlebnissen findet der zeitgenössische Tanz glücklicherweise immer wieder neue Spielarten.
Das Festival Tanz im August im Berliner Hebbel am Ufer findet noch bis zum 29. August statt. Und Elisabeth Niering berichtete über das Eröffnungswochenende. Und nicht nur der zeitgenössische Tanz feiert Erfolge, auch das Staatsballett Berlin ist zum 3. Mal Spitze. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Ja, das Fachmagazin Tanz hat insgesamt 34 Kritikerinnen und Kritiker befragt und schon wieder, zum 3. Mal, haben die das Berliner Staatsballett auf die Spitzenposition gewählt. Ein ausgezeichnet trainiertes Ensemble, das sehr unterschiedliche Handschriften zu bewältigen habe und das unter anderem für die Aufführung von Nureyev ausgezeichnet wurde. Das Stück über den schwulen Tänzer Rudolf Nureyev wurde ja auf politischen Druck aus dem Spielplan des Moskauer Bolschoi-Theaters gestrichen und beim Berliner Staatsballett zum ersten Mal außerhalb Russlands gezeigt. Ein Glanzlicht des Jahres, meinen die KritikerInnen. Zur Choreografin des Jahres wählten sie Sharon Eyal für Delay the Sadness. Ein Werk, das zugleich zurückhaltend und ausdrucksstark ist, heißt es zur Begründung. Und auch ein Musikvideo wurde ausgezeichnet, Storm von Generation mit Rapper Jung Lean. Dafür hat der Choreograf Damien Jallet eine der eindrucksvollsten Tanzsequenzen der vergangenen Jahre geschaffen. Das Musikvideo gilt als filmisches Statement und Kunst und wurde schon über 17 Millionen Mal geklickt. Er hat die Graffiti-Szene Berlins schon fotografisch dokumentiert, als das Wort Street Art längst noch nicht in Mode war. Der Künstler, Fotograf, Bauleiter und Galerist Jürgen Große. Er hat auch die unauffälligeren, uneitleren Motive akribisch gesammelt, Arbeiten im öffentlichen Raum oder künstlerische Interventionen jenseits von Graffiti. So wurde er zum wichtigsten Protagonisten der Urban Art-Szene der Stadt. 2002 gründete er den Projektraum Urban Art Info in Berlin, wo er Arbeiten internationaler Künstler wie Banksy, Swoon, Oz oder Rosie zeigte. 2008 erschien sein Buch Urban Art Photography, das zu einem wichtigen Dokument der Szene wurde und das unsere Wahrnehmung und Wertschätzung dieser meist verborgenen Kunst schärfte. Jetzt ist Jürgen Große im Alter von 64 Jahren gestorben. Die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München, Mirjam Zadoff, hält die Laudatio auf den diesjährigen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Philipp Sands. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mit. Die Verleihung findet am 11. Oktober in der Paulskirche statt. Zum ersten Mal wird eine Musikerin aus Afrika auf Hollywoods Walk of Fame mit einer Sternenplakette geehrt. Die Sängerin Angélique Kidjo, seit langem international verehrt, ist eine der stimmgewaltigsten Musikerinnen Afrikas. Sie hat 5 Grammys gewonnen, unzählige schwarze Musikerinnen inspiriert und sie prägt seit 40 Jahren das Genre Weltmusik und viele andere musikalische Genres. It's our moment to stand up. You better get your story straight now. Go tell your people to speak up. It's time to wake up right now. Geladen als Gastredner ist der Hollywood-Star Willem Dafoe.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer, vielen Dank. Und Themen in den Informationen am Abend: ein neues Zentrum für Drohnensicherheit und der Brand in Belgien. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.